Hallo und herzlich willkommen zum GamerWG-Podcast. Das ist die Folge 310. Ich bin der Thomas und ich freue mich, euch willkommen zu heißen. Die E3 ist vorbei, alle Pokémon sind eingefangen und der Maurice und der Andreas, wir sitzen jetzt hier zu dritt in der GamerWG-Küche und überlegen, was wir so in den letzten Tagen und Wochen gespielt haben, weil so ein richtig großes Thema haben wir für heute nicht, aber wir haben viele kleine Themen, wollen mit euch so ein bisschen darüber plaudern, was momentan die Gaming-Landschaft so hergibt. Ja, und da möchte ich ganz herzlich dann auch den Maurice erstmal begrüßen. Hallo Maurice.
Hallo Thomas, hallo liebe Hörer. Und ja, du hast es schon gesagt, Andreas ist auch dabei. Hallo Andreas.
Ja, hallo ihr beiden, hallo natürlich auch an die Zuhörer.
Ja, wir schwitzen hier in der GamerWG-Küche. Bei mir sind es gute 28 Grad, ich weiß nicht, wie viel ihr habt. Habt ihr ein Thermometer bei euch, oder?
Da müsste ich meine Uhr umstellen, dann könnte mir die das sagen, aber ich will jetzt nicht aufstehen
und
die holen.
Vollkommen überfordert, alle mit iPhones und sonstigen Handys ausgestattet, aber kein Thermometer zu Hause.
Ich habe den Ventilator direkt auf mich gerichtet.
Okay.
Bei mir ist Winter.
Ja, wunderbar. Ja, sag mal so, bei den warmen Temperaturen hat man ja auch meistens immer so ein bisschen Sommerflaute, was das Gaming angeht, ist bei mir zumindest immer so, da nervt die Sonne dann etwas, weil die wird dann eh auf den Fernseher scheinen, aber man weiß sich ja zu helfen, insofern haben wir die Zeit dann trotzdem ganz gut genutzt zuletzt. Und ja, ich würde sagen, ich fange einfach mal an mit einem Spiel, was mich schon die letzten Wochen begleitet hat, weil ich mir da so ein bisschen Zeit auch mitlasse, und das ist The Witcher 3. Ein Spiel, was der ein oder andere jetzt vielleicht sogar schon durch hat, aber auch bestimmt viele noch nicht ganz durch haben. Deswegen ist das, was ich jetzt sage oder was wir sagen, weil wir haben es ja mit mehreren hier gespielt, dann auch komplett spoilerfrei. Wir wollen keinem da den Spaß verderben, aber ich glaube trotzdem, dass man schon so ein paar Dinge auch allgemein zu Witcher sagen kann. Ich muss sagen, für mich war es lange Zeit unvorstellbar, dass nach Dragon Age, gerade jetzt für mich auch in diesem Jahr, ich habe Dragon Age erst Anfang des Jahres gespielt, irgendwas anderes kommen kann, was Dragon Age vom Rollenspiel-Thron mal so eben wieder runterputzt. Aber obwohl ich Witcher 3 noch nicht mal im Ansatz durch habe mit momentan 20 Spielstunden, muss ich schon sagen, dass das Spiel, also alles, was Dragon Age richtig gut gemacht hat, mindestens genauso gut macht oder noch viel, viel besser. Also das geht mit den, oder fängt mit den großen Open-World-Gebieten an, die sicherlich auf der Karte im Gegensatz zu anderen Open-World-Spielen so ein bisschen aufgeteilt sind. Man hat da ja auch so verschiedene Regionen, wie man es auch von Dragon Age erkennt, die man anreist. Aber jede Region für sich genommen ist ja dermaßen riesig, dass man da schon auch das Gefühl einer echten Open-World hat. Und also das ist auf jeden Fall schon mal super. Diese ganze Liebe, die in dem Spiel drin steckt, gefällt mir sehr gut, dass man eigentlich nie den Eindruck hat, irgendwelche Schwachsinnsquests oder so erledigen zu müssen, sondern jede Quest und jeder Auftrag ist mit Story verbunden, mit tollen Dialogen. Man hat auch nie den Eindruck, hier besorgt man mal 10 hiervon oder 10 davon. Also das ist alles mit sehr viel Aufwand, eben wie auch bei einem GTA, kann man sagen, irgendwie gemacht. Und also insofern wird man da perfekt in die Spielwelt reingesogen. Und also für mich muss ich das Spiel auf jeden Fall mit dem bisherigen Platzhirsch, das wäre aus meiner Sicht Skyrim, sag ich mal, weder verstecken noch noch irgendwie Angst haben, da mit einem blauen Auge rauszugehen aus so einem Duell. Also es gibt viele Dinge, die Witcher 3 anders macht, aber wenn man die beiden Spiele mal so im Vergleich sieht, finde ich vor allen Dingen auch, dass Skyrim quasi mehr die große Sandbox ist, wo man ja auch jeden Gegenstand, der irgendwo in einem Regal liegt, noch bewegen kann, wohingegen eben The Witcher eine ähnliche Größe bietet, aber dann mehr auf Story irgendwie basiert ist. Ich glaube, Andreas, du hast das auch gespielt. Wie hast du das so empfunden?
Ich bin auf jeden Fall hin und weg, vor allen Dingen, was die Quests angeht, weil ich da doch so die Befürchtung hatte, dass es viel mehr von den Aufträgen gibt, so sammel mir 10 davon, bring mir 5 davon, aber jede Quest, die dir irgendeinen Charakter gibt, hat wieder so eine kleine eigene Geschichte, ist wieder ein kleines Element aus der großen Welt, das ist eigentlich nie irgendwie Arbeit. Man macht das alles gerne, einfach weil man auch wissen möchte, was ist die Geschichte hinter dieser Aufgabe, so warum mache ich das? Und das hätte ich jetzt so nicht gedacht, dass so viel Liebe auch in Nebenaufgaben reinfließt. Also gerade die Nebenaufgaben, die teilweise vielleicht hier und da auch interessanter sein können als die Hauptstory, wobei die auch sehr emotional und sehr gelungen ist. Und was sehr schön ist, es gibt nicht dieses klare Gut und Böse, denn es gibt viele Entscheidungen, die man treffen kann, wo man überhaupt keine Ahnung hat, wohin könnte das auspendeln. Man muss einfach so nach Gefühl handeln und dann sieht man, wohin ist diese Entscheidung geführt, wo ist das Ganze drin geendet. Und manchmal denkt man sich so, okay, war eine coole Entscheidung, ist super ausgegangen, so habe ich es mir vorgestellt. Manchmal denkt man sich so, okay, das eine hat dann vielleicht funktioniert, aber es hatte noch eine ziemlich üble Konsequenz für den, ja, scheiße. Aber so ist halt die Welt, die ist sehr rau und derb und da kann halt nicht immer alles gut ausgehen. Und dann muss man damit leben, dass egal was man macht, dass das immer auch so ein bisschen was Negatives mit hat.
Ja, auf jeden Fall. Ja, von der Grafik her muss ich sagen, bin ich sehr begeistert von dem Spiel. Es sieht einfach so, ja, perfekt aus irgendwie. Also viel besser, glaube ich, kann man es in der aktuellen Generation dann auch schon fast nicht mehr machen. Und das sagen wir jetzt so, ja, nach wie vor immer noch relativ am Anfang oder vielleicht von mir aus in der Mitte der aktuellen Generation. Aber also viele Dinge, die man dort sieht, hätte ich so in dem Detailgrad auch, muss ich sagen, jetzt nicht unbedingt für möglich gehalten. Das Einzige, was mich an der ganzen Grafik stört, ist, dass der Wind, der in dieser Spielwelt permanent bläst, einfach zu viel ist. Also ist ja schön, dass man da eine Engine gekauft hat, womit man Grashalme und Bäume bewegen kann, aber für meinen Geschmack ist das etwas zu viel. Auch die Haare von dem Hauptdarsteller, die flattern die ganze Zeit irgendwie wie im Windkanal.
Ja, okay. Genauso mit dem Bartwuchs, also wie schnell dann auch immer der Bart wieder nachgewachsen ist. Und wenn man den kurz haben möchte, ist man eigentlich immer dabei, den immer wieder runter zu schnibbeln. Genauso was so Wind- und Wettereffekte angeht. Die sind ziemlich geil, aber ich habe das Gefühl, die Entwickler haben die so schön gefunden, dass sie sie möglichst häufig zeigen wollten, dass man einfach mal mehrere Tage einfach Sonnenschein hat, kommt selten vor. Das vielleicht ist man da jetzt in der klimatischen Zone, wo das normal ist, dass man so ständig Unwetter hat, aber das kann einen schon nerven, wenn man einfach nur die Umgebung genießen will, die ja wirklich, da sind extrem schöne Ecken in dem Spiel und wunderschöne Wiesen, auch teilweise richtig farbenfroh mit unterschiedlichsten Blumen da drin. Aber wenn man da natürlich immer irgendwie Gewitter und wenig Sonnenschein hat, dann ist das natürlich schade.
Kleiner Zwischeneinwurf, weil ich jetzt Witcher nicht gespielt habe und ich weiß nicht, ob Thomas, du Batman spielst.
Nee, ich spiele kein Batman.
Okay, bisher. Aber Andreas also, hat
aufgespart.
Andreas hat glücklicherweise beide gespielt. Würdest du sagen, welches würdest du sagen, ist technisch versierter? Weil ich würde nämlich jetzt gerade sagen, dass Batman Arkham Knight der Höhepunkt ist. Sogar ein Ticken besser als die Order, weil du halt so viel Freiraum hast in dem Spiel.
Ja, würde ich auch sagen wollen. Der Punkt ist, Witcher 3 ist verdammt hübsch und braucht sich eigentlich nicht zu verstecken, aber Witcher 3 hat so eine technische Eigenheit, die doch nerven kann. Wenn man sich jetzt schnell durch die Welt bewegt oder die Schnellreise benutzt, dann hat man einfach das Problem, bis die Welt um einen herum aufgebaut ist, dauert sehr lange und auch manchmal bis Charaktere reingeladen werden. Also wenn man dann zu einem Schmied geht, dann ist es mir schon so häufig passiert, dass ich dann in der Stadt zum Schmied gehe. Dann muss ich 2-3 Minuten lang an dem Punkt warten, wo der Schmied normalerweise ist, bis er in die Welt reingeladen ist, damit ich den auch ansprechen kann. Und das ist mir auch...
Ja, das ist Welcome for the Players, oder wie heißt es? tatsächlich ein Problem, wovon ich auch gelesen habe, was man aber als Xbox One-Besitzer mit USB angeschlossener Festplatte nicht sieht im Spiel.
Ja, dann ist das natürlich die, sage ich mal, the way to go. Oder auf dem PC ist ja die Problematik auch wohl, soweit ich weiß, nicht vorhanden. Aber ich spiele es auf der PS4 und da kann das echt nerven. Aber wenn die Welt um einen herum und die Charaktere einmal reingeladen wurden, sieht's einfach unglaublich schön aus, keine Frage. Aber technisch runterläuft dann halt ein Batman Arkham Knight, wo man dann halt einfach merkt, dass man hat das Gefühl, dass es wirklich, es fühlt sich zu Hause auf der PS4, was jetzt ganz witzig ist, betrachtet man die News in den letzten Tagen, dass die PC-Version nochmal vom Markt genommen wurde, weil die so
sieht sogar schlechter aus als die PS4-Version. Was ist denn das für ein Ding?
Wobei ich auch sagen muss, ihr, meine Grafik-Lobesrede bezog sich eben dann auf vergleichbare Rollenspiele, zum Beispiel eben dann wie so ein Dragon Age. Klar, also ich sag mal, gegen ein Rise, Son of Rome auf der Xbox One oder so, kann jetzt natürlich ein Witcher mit dem Detailgrad, weil die ja wirklich sehr viel darstellen, natürlich nicht anstinken. Aber
was man
für ein Rollenspiel erste Sahne.
Ja, was man bei Witcher 3 aber sagen muss, man hat so dieses Gefühl, dass alles von Hand gemacht ist, also dass jeder Winkel in der Welt von jemandem wirklich so gebaut worden ist. Also man hat nicht das Gefühl, da wurde irgendwie mit Zufallsgeneratoren gearbeitet oder man hat dann einfach irgendwie in einem Programm gesagt, mach mir mal das Gebiet mit etwa den Parametern, sondern man hat schon das Gefühl, es wurde alles nochmal handgemacht irgendwie. Ich weiß nicht, da sind so viele Orte, die einfach ja einzigartig sind.
Ja, also so als storygetriebenes Rollenspiel würde ich sagen, momentan auf dem Grad, bis wo ich gespielt habe, rangiert das für mich mit Mass Effect irgendwo so auf jeden Fall auf den ersten Plätzen, wobei das Spiel sicherlich jetzt so für sich genommen, das also wahrscheinlich mit das beste Mittelalter-Rollenspiel einfach ist, was ich bisher gespielt habe. Als Weltensimulation gefällt mir nach wie vor Skyrim besser, weil Skyrim als Sandbox irgendwie, finde ich, besser funktioniert. Das hat natürlich dann im Vergleich andere Schwächen, aber so als alter Rollenspieler so dieses Gefühl zu haben, dass ich in jedes Haus gehen kann und tatsächlich halt alles bewegen und nehmen kann und in jedem Buch lesen, das hat man ja bei dem Spiel nicht. Die Städte sind dadurch teilweise noch etwas realistischer und größer gebaut, ne? Also gerade dieses Novigrad, das ist ja die Hauptstadt in dem Spiel, das ist einfach eine richtig große, fette Mittelalterstadt, nur man hat eben nur einen Bruchteil der Häuser, die man tatsächlich betreten und besuchen kann. Und das ist sicherlich nicht notwendig in dem Spiel, aber so als Weltensimulation gefällt mir Skyrim noch besser, aber als Gesamtspiel und auch als gerade eben als Story-Rollenspiel ist der Witcher da. Jetzt würde ich sagen, der König.
Ja, das ist auch das, was mir dann eigentlich dann mehr gefällt tatsächlich an einem Witcher als dann zum Beispiel an einem Skyrim, dass halt eben mehr im Mittelpunkt steht, die Geschichte, die es erzählt. Und da ist es jetzt halt nicht so wichtig, dass ich in jedes Gebäude reingehen kann, dass ich jeden Gegenstand von A nach B bewegen kann und das Spiel merkt sich das dann auch, sondern es geht viel mehr um die Charaktere, was sie durchleben, um die Geschichte und auch um die Entscheidungen, die man trifft und die dann auch tatsächlich wirklich richtig heftige Konsequenzen haben können. Es gibt Entscheidungen, da ist A und B relativ gleich, was das rauskommt, aber es gibt auch schon Sachen, die doch in ganz schön andere Richtungen ausschlagen können. Und das finde ich auf jeden Fall für mich persönlich, dann ist es so schon auf dem Thron schon sehr weit oben anzusehen. Obwohl vielleicht sogar aktuell, würde ich schon fast sagen, fast auf Platz 1.
Ja. Ich meine, so an sich der Detailgrad in der Welt, der ist ja auch da. Wenn man in die Häuser reingeht, da liegt ja schon alles rum. Man kann es halt nur nicht benutzen oder bewegen. Aber man hat auch, also, oder ein anderes Beispiel. So eine, das ist jetzt ein ganz kleiner Spoiler, aber man wird im Verlauf der Story an drei Hexen geraten. Die gehören mit zum widerlichsten, was ich jemals in irgendeinem Spiel gesehen habe. Ja. Also mit Abstand. Die eine von diesen Hexen, die hat in einem Auge ein Wespennest, wo permanent die Viecher rauskrochen kommen. Das sieht schon fies aus. Und um dann noch einen draufzusetzen, eine andere Hexe, die hat, ich muss jetzt schätzen, die Beine von einem wahrscheinlich 4- bis 5-jährigen Kind unten aus dem Uterus raushängen. Und wenn die dann so breitbeinig durch die Gegend geht, dann baumeln diese Kinderbeine bei der mitten im Schritt noch herum.
Ja.
Da hätte ich mich fast übergeben müssen, als ich das gesehen habe. So widerlich, wie kommt man auf so Ideen?
Es ist krass, also was wirklich so das Monsterdesign angeht, da waren die sowas von einfallsreich und teilweise auch richtig eklig. Es gibt ja da in dem Spiel auch eine Figur, die dann auch immer betitelt wird als der ekligste Mensch, den es in, oder was heißt, ich glaube Mann wird es benannt, der ekligste Mann, den es gibt.
Den habe ich noch nicht gesehen.
Und ja, da denkt man sich dann, oh, das war so, boah, was ist da denn passiert?
Und der toppt noch diese Mumen aus dem Buckelsumpf.
Es schlägt in die gleiche Richtung, würde ich sagen.
Okay. Ja, also, und da sind also noch etliche Beispiele irgendwie für den sehr schrägen Detailgrad, den die da in dem Spiel an den Tag gelegt haben. Aber das hebt dieses Spiel auf angenehme Weise vielleicht auch tatsächlich von dann eben amerikanischen oder japanischen Produktionen ab, weil irgendwie so auch die Lore, wenn man es so nennen will, dann schon, finde ich, sehr europäisch irgendwie ist. Und das ist natürlich eine Sache, die einem dann hier vielleicht auch in Deutschland ein gutes Stück weit entgegenkommt, dass man solche Figuren oder eben solche Landstriche dann schon mal eher irgendwie aus Märchen oder so kennt. Und der Soundtrack ist übrigens auch sehr cool. Also der sehr schön ins Spiel eingefügt und der liegt ja auch dem Spiel als CD bei, also das haben sie schon ganz nett gemacht.
Ja, war sowieso überraschend, also dafür, dass man ja eigentlich das Spiel in einer ganz normalen Fassung kauft, da kriegt man direkt noch den Soundtrack auf CD dabei, was ja super ungewöhnlich ist. Und dann kriegst du noch eine Karte dabei und solchen Krams, wo du normalerweise dann eigentlich schon irgendwie eine Limited Edition oder dir irgendwas holen musst. Und das ist einfach so als ja nette Dreingabe mit dazugelegt.
Ja. Ja, aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein, bevor irgendwann mal der große Witcher-Podcast kommt. Maurice, du hast eben schon ein anderes Spiel angesprochen, was du momentan sehr gerne spielst. Magst du dazu was erzählen?
Das wollte ich eigentlich Andreas überlassen, weil er schon weitergespielt hat.
Ach so. Ja, dann, Maurice, du warst aber die ganze Zeit so still. Wovon möchtest du erzählen?
Da werdet ihr jetzt die ganze Zeit still sein, weil ihr keine Anime guckt. Also beziehungsweise nicht die Anime guckt, die darauf referieren. Denn was ist heute? Heute ist Montag. Nicht mal eine Woche ist, genau wie Batman, J-Stars Victory vs. Plus erschienen. Das muss euch absolut nichts sagen. Und das ist ein 3D-Prügler mit lauter Shonen Jump Charakteren, also dem auf Jungs ausgelegten Kampf Manga praktisch, und man kann dann halt mit Son Goku gegen Ruffy, gegen Naruto und Ichigo und die ganzen anderen Charaktere, die mir nichts sagen, kämpfen. Und das habe ich jetzt die letzten 2,5 Tage rauf und runter gezockt. Ihr habt gerade gesagt, bei Witcher lag ein Soundtrack bei. Und hier ist das ein bisschen dreister. Alle Vorbesteller haben so ein Compendium bekommen, ein recht großes Buch, sage ich mal, wo denn Sachen drinne stehen, die damals in einem Handbuch drinne standen. Also wie die Steuerung funktioniert, was also aus welchen Serien die Charaktere stammen und so weiter und so fort. Alles schön in Farbe gehalten. Und das haben nur Vorbesteller bekommen. Das heißt,
das ist wohl gemein dann, oder?
Es ist gemein, ja. Im Spiel selbst liegt ein Poster drin. Ich vermute, das bekommen dann auch die normalen Käufer. Aber halt wirklich so dieses schöne Compendium hier im Regal zu haben, ist schade, weil das halt damals echt ein ganz normales Handbuch gewesen wäre, in dem Ausmaß, was da drin steht. Und das Coole ist, ihr habt ja zumindest Dragon Ball schon mal irgendwie irgendwo gesehen, vermute ich. Das Tolle ist da, dass ja die Kämpfe sehr dynamisch sind, und wenn da jemand irgendwie weggeschleudert wird, 20 Kilometer, und durch Häuser fliegt, dass diese auch in sich zusammenbrechen. Und man hat das so in offenen Karten gestaltet, die auch jeweils auf eine der Serien basieren. Und da kann man halt wirklich alles zerstören. Das ist immer sehr befriedigend, wenn du jemanden durch ein Haus schmeißt und dann siehst, wie das Haus zusammenstürzt. Und einfach das Chaos entsteht durch die Kämpfe, die man dort ausführt. Und das war damals ein PS3-Spiel. Und das sieht man leider Gottes. Es sieht einfach nicht so gut aus, wie man sich das erhofft hat auf der PlayStation 4. Es gibt's auch auf der Vita. Das ist gleichzeitig nochmal ein gefühltes Downgrade entsprechend. Und es ist sehr gewöhnungsbedürftig. Und man muss halt zumindest eine Handvoll Charaktere kennen, weil man sonst keinen Spaß mit dem Ding haben wird. Es ist einfach so auf dieses Shonen Jump Magazin ausgelegt, auf Leser des Magazins, beziehungsweise halt Leser der einzelnen Reihen, die da drinne sind im Spiel, dass man ohne Vorwissen nun sehr durchschnittlichen Prügler bekommt. Und das passiert ja, also beziehungsweise das kommt von Bandai Namco, die auch die Pirate Warriors Spiele gemacht haben, also die One Piece Spiele. Und es ist echt dreist, aber für Ruffy hat man zum Beispiel einfach seine Moves da rausgenommen. Und auch das Aussehen, bis auf die Textur, die ist ein bisschen realistischer in Anführungszeichen. Und es wirkt wie so ein komisches Zusammentreffen, das wirklich nur für Fans gemacht wurde. Und ich habe das gerne gekauft. Also ja, die ersten 2 Stunden haben keinen Spaß gemacht, weil ich irgendwie die Steuerung und das Kampfsystem an sich ein bisschen ungenau empfand, ein bisschen langsam auch. Aber wenn man einmal raus hat, wie man Kombos zusammenfügt, wie man Spezialangriffe ausführt, dann ist das auch sehr beeindruckend visuell. Und jeder Charakter hat wirklich seine Moves aus den Manga- bzw. Anime-Vorlagen. Wenn Son Goku dann seinen besonderen Angriff macht, hält er die Hände in die Luft, kreiert eine Genki-Dama, dann schmeißt er die auf den Boden. Und genau wie im finalen Kampf mit Buu verwandelt er sich dann in Super Saiyajin und die Explosion ist noch größer und gewaltiger als je zuvor. Und das ist einfach ein Fest für Fans. Ja, wie gesagt, man muss zumindest eine Handvoll Charaktere kennen. Ich kenne von den 50 Hauptcharakteren plus, ich glaube, nochmal 15 bis 20 Gastcharakteren kenne ich vielleicht so 20 bis 25. Und das ist schon genug, denn genau wie bei den Dynasty Warriors Spielen hat zwar jeder Charakter seinen eigenen Kampfstil, aber die Steuerung ist zum Glück immer dieselbe. Das heißt, man muss sich nicht wie in einem Prügelspiel irgendwie an besonders gewagte Tastenkombinationen trauen, sondern man kann mit jedem Charakter praktisch sofort loslegen, wenn man einmal die Steuerung raus hat, was ich ziemlich angenehm finde. Also es ist, wie gesagt, so ein schöner Fanprügler einfach mit viel, viel Anime-Fanservice. Und das soll es auch schon gewesen sein. Ich, wie gesagt, nicht davon ausgehe, dass ihr darüber was sagen könnt.
Ja gut, das eine ist, dass ich halt überhaupt nicht kenne und das andere ist, dass ich jetzt eigentlich dann, sag ich mal, jetzt nicht so angesprochen bin von dem Genre, was da jetzt bedient wird. Allerdings hast du es ja schon sehr gut zusammengefasst. Es ist halt natürlich so ein Fan-Ding. Also wenn du natürlich in den Animes dann entsprechend oder in den Manga dann drin bist, woher dann auch die Charaktere entnommen wurden, ist das natürlich noch was anderes, als wenn du dann vielleicht wirklich nur so ein, zwei Charaktere kennst.
Ja, ich habe halt Dragon Ball komplett gelesen. Ich lese derzeit immer noch One Piece. Naruto habe ich zumindest ein bisschen in den Anime geguckt. Von Bleach habe ich ein paar Manga gelesen. Und du kennst halt auch noch ein paar andere Charaktere, wenn du mal im Forum warst oder mal ein paar Bilder gegoogelt hast oder halt auf Twitter unterwegs bist. Und dann bildet sich schon so ein Eindruck von dem, was man da erwarten kann. Und das wird auch geliefert entsprechend. Es ist halt nur ein bisschen komisch, weil das sind alles 3D-Modelle, die halt in 3D-Welten rumkämpfen. Und in den Anführungszeichen Cutscenes sieht man dann gezeichnete Versionen davon. Und das Problem ist, die basieren jeweils dann auf dem Stil aus dem Original. Und die gehen überhaupt, also die sind nicht kompatibel miteinander. Das sieht sehr abschreckend aus. Da wäre ich dann doch glücklicher gewesen, wenn man da auch einfach die 3D-Modelle genommen haben, weil die alle einer Stilrichtung folgen, sag ich mal.
Ja. Andreas.
Jo.
Bist du Batman?
Ich denke, da machen wir jetzt auch den Sprung zu Batman, weil wir das ja eben schon so angeschnitten haben. Und zwar ist die Rede natürlich von Batman Arkham Knight, was jetzt gerade wunderbar zum Sommerloch rauskommt, wo jetzt eigentlich auch, würde ich jetzt mal so behaupten, keine Konkurrenz dazu da ist. Und es, denke ich mal, dem Spiel ganz gut tun dürfte. Aber die Sache ist, also mein Batman-Fanherz geht total auf. Es ist wieder so grandios wie die Spiele davor. Ich bin total begeistert. Und jetzt haben wir es endlich bekommen, das Batmobil. Und man darf damit durch die Stadt fahren. Und eben in der Vorbesprechung haben wir schon, Maurice und ich, dann festgestellt, so von wegen, ja, die Stadt ist größer geworden, dass man da jetzt auch Straßen hat, womit man dann auch mit dem Batmobil sich bewegen kann. Aber es ist trotzdem nicht groß genug. Also gerade wenn man den Turbo da zündet, ist das so eng und kurvenreich. Also ich bin da ständig gegen irgendwas am Rempeln und ramme da irgendwas weg. Und dann ist der Punkt, ich bin mit der Steuerung nicht so hundertprozentig glücklich. Also mittlerweile habe ich mich da reingefuchst, aber die ersten Fahrten waren richtig schwer für mich, mich da reinzudenken in die Steuerung irgendwie.
Ich find's interessanterweise genau andersrum. Ich habe ja auch nur 2 Stunden reingespielt. Am Anfang fand ich die sehr angenehm, aber je mehr Zeitdruck du hast, desto schlimmer wird's, weil du halt wirklich nicht gut Kurven fahren kannst.
Ja, und du hast es ja schon angesprochen und der eine oder andere hat es vielleicht gehört, es gibt ja auch noch Rennstrecken in dem Spiel, wo ja unter anderem Rennkurse vom Riddler, als wären die sonstigen Riddler-Rätsel nicht schon genug. Wenn es dann da auch darum geht, in Tunneln dann an der Decke oder an der Wand zu fahren und solche Geschichten, da wird die Steuerung echt nervig, weil man hat dann auch noch einen Zeitdruck, man darf dann nicht verkacken und das muss dann perfekt sein. Ah.
Ja, also wenn du normal durch die Stadt fahren kannst von Punkt A zu Punkt B, finde ich, macht das keine Probleme.
Dann geht's, ja.
Drück bloß nicht die Quadrattaste zum mehr in die Kurve legen, sondern geht einfach vom Gas runter, dann steuert sich das perfekt. Aber das kannst du halt nicht machen, wenn du unter Zeitdruck stehst. Und ich finde auch, dass der Boost komplett unnötig ist, weil du einfach nie lange, also lange Passagen hast, wo du geradeaus fahren kannst.
Ja, das ist auch so mein Punkt. Und den kannst du ja auch noch aufwerten, aber es macht eigentlich keinen Sinn, weil du hast so selten mal eine Situation, wo du den wirklich benutzen kannst. Selbst auf den Rennstrecken, die sind meistens so verwinkelt und eng und klein, dass du nur 2-3 Momente hast, wo du den wirklich mal benutzen kannst, wo es Sinn macht. Ansonsten macht das eher weniger Sinn. Dann ist es klüger dann gerade für diesen Panzermodus, das ist ja das Coole an dem Ding, es kann sich in einen Panzer verwandeln, dass du dann lieber Panzerung und Feuerkraft und sowas dann levelst.
Ja.
Also ich selber war ein großer Fan von Batman Arkham Asylum. Der zweite Teil hat mir schon nicht mehr ganz so gut gefallen, weil das Ganze irgendwie da schon, fand ich, zu weitläufig sich aufgesplittet hat irgendwie. Wo würdest du jetzt den dritten Teil ansetzen? Vom Spielgefühl her eher beim ersten oder besser oder
schlechter? Ja, die Sache ist, schlechter? Ich finde ja schon mal grundsätzlich die Stadt ein bisschen besser designt, weil war das bei City, wo man so das Gefühl hat, das ist so ein U? Und man kam über diesen Mittelpunkt, konnte man ja nie drüber hinweg. Man musste immer so komisch außen rumlaufen. Und jetzt hat man, es ist aufgeteilt in 3 Inseln, die sich auch so nach und nach freischalten. Da werden dann die Brücken runtergelassen, sodass man dann mit dem Batmobil irgendwann zu einem bestimmten Zeitpunkt dann alle 3 Inseln dann bereisen kann. Und dann kann man sich auch frei von dem einen Ende bis zum anderen bewegen. Und gerade auch mit dem erweiterten Boost kommt man auch ordentlich flott voran, wobei der ganz anfängliche Boost, wenn man da wirklich lang gleitet, dann ist die Stadt doch sehr groß.
Ja, ich würde auch gar nicht sagen, dass du es vergleichen kannst schon wieder. Also, weil das ich finde sogar, das ist eine perfekte Weiterentwicklung, weil Asylum war so Metroidvania. City war so, hatte Open-World-Ansätze, aber es ging eher darum, von einem in Anführungszeichen Dungeon zum anderen zu gelangen, weil du bei die Hauptmission haben ja meistens in Innenleveln stattgefunden. Und Arkham Knight ist jetzt wirklich so, du bist interessanterweise mehr auf dem Boden unterwegs als in den Vorgängern. Und wenn du dich durch die Lüfte schwingst, ist alles auch irgendwie von draußen erreichbar. Und das Geile ist, genau wie bei GTA 5, sobald das Spiel einmal geladen hat, gibt es keine Ladepausen mehr. Es wird von einem Gebiet ins andere, in ein Gebäude rein, wieder raus, in das nächste Gebäude rein, sofort nachgestreamt. Das ist so beeindruckend, einfach diese riesige Welt zu haben. Und du kannst wirklich von einem Ort zum anderen springen, dann irgendwo mit dem Batmobil reinfahren und es gibt einfach keine einzige Ladeunterbrechung. Es ist so geil. Und natürlich, weil Gotham City halt wirklich die Hauptstadt praktisch ist und Arkham City ja eher so ein Nebenstadtteil war. Die Stadt ist riesig, also in Richtung oben, also es geht so hoch nach oben und dann kriegst du relativ früh im Spiel schon, also ich habe ihn nach 2 Stunden gekriegt, wie gesagt, den neuen Bat-Anzug und damit kannst du dich dann aus dem Fahrzeug raus katapultieren, bekommst auch einen stärkeren Grappling-Hook und dann fliegst du wirklich, ich weiß nicht wie viele Kilometer hoch und es ist beeindruckend, das von oben zu sehen, also weil du halt wirklich hauptsächlich im Batmobil unterwegs bist und alles von unten siehst, alles relativ eng ist, aber sobald du einmal über die Stadt fliegst, ach, ist es so ein geiles Gefühl.
Ja, wenn du einmal so auf dem Wayne Tower oben drauf bist oder so, das sieht schon extrem geil aus, von oben dann auch mal alles zu sehen. Und der Punkt, was du eben auch angesprochen hast, wodurch das Spiel auch nochmal anders anfühlt, es ist viel mehr jetzt draußen. Also es gibt viele, Areale, die du von Gegnern befreist, wo du halt wirklich draußen in der Stadt unterwegs bist und wo es zerstörte Gebäude gibt, also du in Ruinen, draußen halt unterwegs bist. Du hast weniger tatsächlich, du hast sie zwar immer noch, aber du bist weniger in Gebäuden oder unterirdisch mal unterwegs, sondern du bist jetzt sehr viel in der Stadt auch unterwegs und das fühlt sich doch deutlich anders an als vorher.
Ja, wie gesagt, weil in Arkham City waren das mehr so, geh von einem Dungeon in die nächste.
Genau.
Wenn man das ganz, ganz grob runterbringt.
Und die Stadt war irgendwie so mehr Bindeglied, aber jetzt ist die Stadt auch wirklich als solche da und möchte dann auch von dir dann per Auto oder zu Fuß dann halt bereist werden. Und da gibt's auch dann eine ganze Menge entsprechend dann auch für dich dann als Spieler dann zu tun. Unter anderem natürlich die bekannten Riddler-Rätsel.
Ich hab's noch nicht freigeschaltet, dass ich die anfangen kann zu suchen. Aber ich habe schon das erste Rennen gemacht. Und als ich das gesehen habe, wir wussten ja, dass da Rennen drinne sind, weil das in der Season Pass-Beschreibung stand. Und ich dachte so, wie passen Rennen ins Batman-Universum? Und dann taucht auf einmal Riddler auf und sagt, hey, du musst diese Rennstrecke fahren. Und ich denke mir, wo ist die Verbindung zwischen dem Rätselmacher und einer Rennstrecke, die mehr auf Reaktion setzt. Das hat absolut null Verständnis für mich ergeben.
Und macht auch keinen Sinn eigentlich. Also die Verbindung habe ich auch nicht kapiert, aber man hat wahrscheinlich krampfhaft irgendwas versucht, um noch mehr für das Auto zu machen, denn das steht wirklich auch sehr im Mittelpunkt des ganzen Spiels. Also man hat versucht, so viel wie es geht irgendwie an Aufgaben reinzubauen, was man alles mit dem Fahrzeug machen kann, und sei es dann im Panzermodus das sogar abzuseilen, um dann irgendwie auch unterirdisch damit weiterzumachen. Also die waren da sehr einfallsreich, damit man das auch sehr häufig benutzen kann.
Ja.
Bis halt die schön reinstecken.
Also mir hat auf jeden Fall bei den ersten Batman-Spielen immer sehr gut gefallen, dass man einfach diese großen Massenprügeleien mit irgendwelchen Typen hatten, und dann am Ende stand man dann als Letzter da und alle anderen lagen am Boden. Das fand ich ganz witzig. Und natürlich dann, was du eben angesprochen hast, die Dungeons. Sind die Dungeons denn zumindest dann trotzdem noch da? Und,
ja.
Auch so mit so schönen Rätseln wieder irgendwie ausgestattet?
Durchaus, ja. Es gibt sie noch, und es gibt auch sehr große und teilweise auch mit kniffligen Aufgabenstellungen, wo du dann halt erstmal irgendwie den Weg dann halt erschließen musst, wie du irgendwo hinkommst.
Ah, cool. Ja. Also ich muss jetzt gerade Ace Chemicals.
Genau.
infiltrieren, und ich vermute mal, ich bin bisher noch draußen. Und ich vermute mal, dass es dann auch irgendwo noch reingeht, weil da, glaube ich, 5 Geiseln sind, die ich befreien muss oder sowas.
Man kommt auch ein bisschen rein, wobei das ist noch nicht wirklich ein großer Dungeon. Also die kommen erst später, und die sind teilweise wirklich richtig groß. Und es gibt auch welche, da muss man noch mal ein zweites Mal rein, um dann noch mal was anderes zu holen. Aber dann verändern die sich ein bisschen. Aber gerade die Prügeleien, die sind natürlich wieder drin, und teilweise mit Gegnermassen, das ist unglaublich. Und dann gibt's ja jetzt auch das Feature, dass man dann teilweise auch zu zweit am Kämpfen ist und noch Team-Moves machen kann. Das ist schon geil.
Und du kannst auch wechseln zwischen den Charakteren. Ja. Ich bin noch nicht so weit gekommen, aber ich habe gesehen, dass man in einer Passage hatte, wo man mit Catwoman unterwegs ist, und dann konnte man halt einfach auf Knopfdruck zu ihr wechseln. Und ich vermute, es ist auch in den Kämpfen möglich.
Genau, und man kann dann auch Teammanöver machen, und man kann zusammen mit Catwoman, mit Robin oder mit Nightwing kann man da zusammen prügeln. Das ist sehr cool.
Ja. Ist Poison Ivy wieder dabei?
Sie ist die erste, die man gefangen nimmt.
Ah ja. ich erinnere mich immer noch an den Bosskampf gegen die, wo die diese Riesenpflanze war im ersten Teil. Ah ja, aber sehr schön. Also gerade für jemanden wie mich, der zwar natürlich Batman kennt und damit aufgewachsen ist, aber trotzdem eigentlich also nie mehr als 5 Comics davon gelesen hat, ich kann einfach mit diesen klassischen Charakteren mehr anfangen als mit einem Mr. Croc oder wie das Vieh hieß da im ersten Teil, der dann eben abseits von Pinguin und so, dem Riddler und anderen, sag ich mal, dann doch eher bekannteren Charakteren, dann für mich dann ein unbeschriebenes Blatt war. Es macht einfach mehr Spaß. Da trete ich lieber 6-mal gegen den Joker an, als einmal gegen Mr. Croc.
Ja, was ich interessant fand, das ist ein ganz klitzekleiner Spoiler, aber das wird in den ersten 5 bis 10 Minuten verraten. Deswegen ist das eigentlich kein richtiger Spoiler. Außerdem wird sich das vermutlich noch ändern, denke ich mal. Oder hoffe ich zumindest. Als angekündigt wurde, dass... Oh, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Scarecrow zurück ist. Da dachte ich, oh cool, ein Nebenboss kehrt zurück. Aber es geht komplett um ihn am Anfang. Und
ja, das hatte ich so verstanden, aber auch schon aus den ersten Trailern eigentlich, dass das so der Hauptwidersacher im Spiel sein soll, oder?
Okay, ich habe die Trailer nie geguckt, weil ich mir halt nichts davon wegnehmen wollte. Aber ich habe immer so verstanden, vor allem als halt dieser DLC jetzt auf der E3 angekündigt wurde, dass Scarecrow einfach nur eine Nebenfigur ist und dass man eigentlich involviert ist, um Harley Quinn, Penguin und Two-Face auseinanderzunehmen, weil die ja irgendwie jetzt die Stadt unter sich aufgeteilt haben. Und ich dachte, der Scarecrow ist einfach nur Nebencharakter, dabei ist er der Hauptbösewicht bisher.
Ja, es ist tatsächlich so, dass es mal wieder ein bisschen, sich mal ein klein bisschen gewechselt hat, dass man jetzt Scarecrow, der eigentlich vorher der Nebencharakter war, jetzt auf einmal einer der Hauptakteure ist, neben halt dem Arkham Knight, der auch sehr im Mittelpunkt der ganzen Berichterstattung auch immer steht. Und also Scarecrow und Arkham Knight sind somit die Hauptgegenspieler tatsächlich.
Ja, hast du den DLC direkt geladen gehabt?
Der liegt auf der Platte, aber ich habe noch nicht reingeguckt. Es gibt ja
Es gibt die Szene, die auf der E3 bei Sony gezeigt wurde. Das ist das Intro. Aber ist das jetzt das Intro für den DLC, der da angekündigt wurde? Also den man dann auch als Vorbesteller bekommt? Oder ist das wirklich das Intro des Spiels? Weil sonst würde es keinen Sinn machen, weil die Szene direkt am Anfang wenn Batman auftaucht, nochmal erwähnt wird. Ich fand das sehr komisch.
Welche Szene meinst du jetzt gerade?
In dem Diner.
Ach so, die ist doch direkt am Anfang vom Spiel.
Ja, aber gehört die zum DLC, weil die wurde doch gezeigt auf der E3. Und da wurde gesagt, ja, hier exklusiv auf der PS4. Und das würde doch keinen Sinn machen, wenn das... Ach Gott.
Nee, die ist ganz normal in der Version drin. Ah. Die gehört nicht zum DLC.
Okay. Dann finde ich das blöd von denen gemacht.
Also
das auf der bei DLC.
Ja. Also was ich sagen kann, was DLC angeht, ich habe so viel DLC-Kram bekommen. Also einmal unter anderem das Harley Quinn-Ding, aber das kann man separat, also es gibt nochmal einen eigenen Menüpunkt im Spiel, da kann man die zusätzlichen Story-Missionen auswählen. Die sind nicht mit fest verwoben in dem eigentlichen Spiel.
Das
Einzige, was die reingemacht haben, sind 3 Challenge-Maps. Das sind drei Rennstrecken im Scarecrow-Design, die man halt auswählen kann. Ansonsten ist das Spiel eigentlich so gut wie nicht irgendwie davon beeinträchtigt, dass da DLC noch mit drin ist.
Dann finde ich das vom Konzept her ziemlich gut, weil ich habe es ja, ich weiß nicht, ob ich das im Podcast gesagt habe, aber mich hat das bei City so gestört, dass die Catwoman-Passagen da einfach in die Story reingepackt wurden und die aber absolut null Relevanz hatten.
Ja, und das haben die jetzt halt ausgelagert und das ist super. Okay, du hast einen Menüpunkt, wo dann steht hier Story Pack sowieso und wahrscheinlich später mit dem Season Pack Pass kommen die dann alle dann in dieses Extra-Menü rein. Und das finde ich schön, dass sie das so ein bisschen jetzt voneinander trennen, dass man nicht nachher irgendwie dann im Spiel dann einen Break hat, wo man denkt so, oh, scheiße, jetzt fehlt da irgendwas.
Ja, mich hat's gestört, dass Gordon jünger aussieht als in Arkham Asylum, was ich sehr verwirrend fand. Aber ansonsten, das hatte ich vorhin ja schon angeschnitten, als Thomas über Witcher geschwärmt hat. Ich finde, dass Arkham Knight bisher der Höhepunkt ist, grafisch. Also ich finde, das macht sogar selbst die Order nochmal platt von dem, was es visuell darstellt.
Das wäre eine Hausmarke, wenn das so ist. Ich bin gespannt.
Es ist A, durch den Stil, also und B, ist das auch sehr farbenfroh und zudem regnet es die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob das irgendwann mal nachlässt, aber am Anfang des Spiels ist es die ganze Zeit am Regnen. Und ich habe das noch nie gesehen, dass das so extrem war, aber wenn du halt wirklich die Kamera an Batman ranzoomst, du siehst auf der Maske, wie sich der Regen da... Gott, es ist verrückt, wenn du... ich habe ja mein GTA 3 Ding für Red Metal Cat damals aufgenommen und da hast du halt gesehen, dass auf Claude einfach nur so eine Textur war, wenn es geregnet hat, dass da so ein paar Regentropfen abgeplatscht sind. Aber bei Batman in Arkham Knight siehst du wirklich die einzelnen Regentropfen auf seinem Körper, wie sie da abprallen. Und das ist so verrückt vom technischen Aufwand. Und das gilt halt auf die ganze Stadt. Der Detailgrad, du kannst, wenn du mit dem Batmobil rumfährst, weil die Stadt so eng ist, fährst du zwangsweise in Zäune und Mauern rein und die zerbrechen alle richtig geil. Und es ist so verrückt, wie viel Detailgrad einfach in dieser Stadt drinne steckt.
Ja, und genauso, dass das Batmobil dann auch richtig dreckig werden kann. Also wenn du durch Schlamm fährst, dann ist es halt eben zugeschlammt von unten.
Ach, und ich kann nicht beschreiben, wie unglaublich gut das aussieht.
Ja, freuen wir uns auf GTA 6, was sicherlich passend zum Ende dieser Konsolengeneration dann auch mal wieder alles rausholen wird. Was?
Ja.
Das hatte ich ja schon beim E3-Podcast gesagt, dass ich fest davon überzeugt bin, dass wir es jetzt so langsam sehen, was auf den Konsolen machbar ist und dass das tatsächlich dann auch mit der Grafik ist, dass es jetzt so richtig losgeht irgendwie.
Ja.
Also da bin ich echt aufs Weihnachtsgeschäft gespannt. Hier Tomb Raider und Co., die werden uns echt einheizen. Schöne Grafik,
ja,
die da kommt.
Ja, und gerade bei solchen, sag ich mal, Spielen mit einer großen offenen Welt, dann sieht man natürlich den krassen Sprung bei der Grafik. Wenn du natürlich ein sehr lineares Spiel hast, ist es einfacher, da die Rechenpower reinzustecken in diesen einen Raum, in diesen einen Gang. Aber wenn du dann halt diese ganze Welt, die dann vor allen Dingen einmal ist die im Speicher drin und es wird dann nichts nachgeladen erstmal, sondern so perfekt schön im Hintergrund immer so nachgestreamt, das ist wunderbar.
Das war ja wirklich auch ein Vorteil von Batman Arkham Asylum, was für mich auch mit zu den schönsten Spielen auf der alten Xbox eigentlich gehört, weil einfach dort ja, wie du schon sagst, abgesteckte Areale, überschaubare Anzahl an Personen. Ich habe das ja auch erst relativ spät eigentlich nachgeholt und ich war echt überrascht, wie gut das Spiel aussah.
Genau, und das, ja, obwohl das jetzt halt so offen ist, übertrumpft es halt um Längen, also das ist Wahnsinn.
Es ist echt verrückt. Weißt du, ich dachte so, wow, mit The Order haben wir einen Meilenstein erreicht und das ist nicht mal ein halbes Jahr her. Und da kommt jetzt auf einmal schon Arkham Knight ran. Und ich finde, das sieht besser aus. Ich finde wirklich, das sieht besser aus.
Aber wo wir gerade bei Grafik sind, ich habe mir am Wochenende mal von der Unreal Engine 4 dieses Tech-Demo-Paket runtergeladen. Weiß ich nicht, ob ihr das schon mal selber runtergeladen habt. Bestimmt habt ihr die Clips dazu mal im Internet gesehen, wo man einmal durch so eine Art Skyrim-Höhlensystem laufen kann, dann so eine Art Wohnung, wo, also eine ganz normale, realistische Atmosphäre, die man sich angucken kann. Dann in dem Paket ist ein Online-Shooter mit dabei. Okay, der ist jetzt auch grafisch nicht so der Reißer. Und eine Tempelanlage, die man beobachten kann, ist dabei. Und so eine Art U-Bahn-System, so ein dreckiges. Das Schöne ist, dass das Ganze eben dann, wenn man sich das runtergeladen hat, auf deinem PC in Echtzeit ja dann berechnet wird und man sich auch frei umgucken kann. Und ja, da muss ich sagen, war ich dann auch am Wochenende so ein bisschen verzückt, was quasi mit der Unreal Engine 4 so machbar ist. Weil da hatte ich dann nochmal überlegt, ich glaube, so wirklich viel mit der neuen Engine ist noch gar nicht rausgekommen. Die müssten eigentlich jetzt auch erst alle irgendwann kommen, die Spiele. Wo die Unreal Engine 3 ja, wenn man so will, die Haus-Engine für, gerade für die Xbox, aber auch für die PS3 in der letzten Generation war, die dann auch relativ schnell am Start mit dem ersten Gears of War ja dann mal direkt gezeigt hat, wo so die grafische Messlatte hingeht, habe ich bisher noch nicht so das Gefühl, dass es so eine, ja, alles übergreifende, ja, Standard-Engine auf der neuen Konsole gibt. Und ich glaube, wirklich mit der vierten gibt's noch gar nicht so viel. Oder fällt euch da irgendwas ein?
Tatsächlich nichts mehr.
Nee, ne? Also irgendwie weiß ich nicht, ob das nicht so eingeschlagen ist oder ob das dann doch zu teuer war, obwohl es ja eigentlich umsonst ist. Aber die werden sicherlich durchs Hintertürchen mitverdienen wollen. Oder ob das einfach alles zu spät gekommen ist, ich weiß es nicht. Aber was ich da gesehen habe in diesen Tech-Demos, also sowohl die quasi die Beleuchtung in dieser natürlichen Wohnung war einfach traumhaft, wo man sich einfach vorstellen kann in so normalen Spielen, wie sowas aussehen kann, als eben auch dieses Höhlensystem oder diese Tempelanlage, die man sich da angucken konnte. Also auf dem PC sah das schon sehr, sehr, sehr cool aus. Also ich hoffe mal, dass da irgendwann jetzt bald endlich die Spiele anrollen. Zumindest Fable soll, glaube ich, auch mit der Unreal Engine laufen, aber da ist die Frage, ob das Spiel dann das so wirklich ausreizt. Ne?
Ja, ja. Nee, also zu Batman wird es auch einen richtigen Podcast geben, natürlich. Und ich denke, damit haben wir eigentlich so die ersten Eindrücke, sage ich mal, kundgetan. Denn, wie gesagt, ich bin erst 2 Stunden im Spiel und Andreas, du bist auch noch nicht durch, wenn ich das richtig verstanden habe.
Nee, genau. Und bei dir weiß ich, dass gerade so in der Story eigentlich nochmal ein interessanter Punkt, der jetzt eigentlich kurz bevorsteht, den möchte ich dir jetzt nicht vorwegnehmen, aber
Also ich habe den Arkham Knight zumindest schon mal gesehen, weil wenn man Ace Chemicals infiltriert, dann taucht er mit so einem Helikopter, so einem Kampfjet oder sowas auf.
Ja, genau.
Und war schon sehr cool. Und er sagt man, also er will sich an Batman rächen oder sowas in der Art. Und da habe ich mir gedacht, also weil Andreas immer schon gesagt hat, er weiß, wer der Arkham Knight ist. Vielleicht ein Bösewicht, den auch ich kenne. Mal gucken.
Der Andreas weiß, wer der Arkham Knight ist. Das hört sich gut an.
Ja, nee, der hatte ja vorher schon mal spekuliert.
Der weiß, wo der Frosch die Locken hat.
Nee, ich hatte ja schon vorher immer gesagt, so ich habe eigentlich eine ziemlich gute Vermutung, weil es eigentlich nur einen Charakter gibt, den ich so aus den Comics oder aus den Animationsfilmen dann her kenne, der eigentlich darauf passen könnte. Und ich hatte auf jeden Fall recht behalten. Das heißt, für einen Batman-Fan ist es wahrscheinlich jetzt keine große Überraschung, aber für jemanden, der jetzt nur, sage ich vielleicht mal, die Kinofilme gesehen hat oder halt die vorhergegangenen Spiele, für den wird es wahrscheinlich eine große Überraschung sein.
Kennt derjenige denn überhaupt den Charakter?
Ja, das
oder
ich
ist das dann
fragen.
Klimli Bimli und alle sagen, hey.
Ja, das ist nämlich das Problem. Es wird dann für viele dann so, der wurde aber bis jetzt ja noch nie erwähnt.
Also ich sag ja, wenn das jetzt nicht der Joker ist, dann wüsste ich nämlich nicht, wie das noch großartig sein soll.
Okay, also das kam, glaube ich, auch in der E3-Präsentation vor, aber das Erste, was im Spiel passiert, ist, der Joker kommt halt in eine Verbrennungsanlage. Und ich denke, ich sitze da die ganze Zeit und denke mir, passiert da nichts? Und dann stellt sich heraus, du musst entweder eine Taste drücken oder halt den Analogstick bewegen.
Es gibt so ein paar Situationen in dem Spiel, das macht das Spiel noch häufiger. Es gibt so einige Sequenzen, okay, wo dich auf einmal ein Charakter zulabert und so. Und dann ist es mir aber versehentlich passiert, ich auf eine Taste gekommen bin, auf einmal löste das irgendwas aus und
okay, weil das ist so geil, du, ich sitz da so und ich denk mir, die Musik läuft, okay, aber sollte er nicht mal langsam in Flammen aufgehen? Und dann habe ich halt aus Versehen den Analogstick berührt und dann geht auf einmal das Feuer los. Und ich denke, oh, Moment, war ich das jetzt?
Ja, und genau. Und
das ist so geil.
Also, es gibt ja, aber das ist ja ein Comic. Ich meine, nur weil der verbrennt, muss der nicht tot sein. Vor allen Dingen wird der wahrscheinlich nur relativ stinkig dadurch werden, oder?
Es gibt auf jeden Fall überall im Spiel noch einen Joker zu finden. Wie das jetzt genau zusammenhängt, möchte ich jetzt nicht sagen, aber wer schon mal ein paar Bilder davon gesehen hat, der wird gesehen haben, dass man sich nicht ganz von ihm trennen konnte.
Ja, aber sowas meinte ich in der Art.
Aber er ist immerhin nicht der Hauptbösewicht. Das hat mich schon gefreut.
Ja, das fand ich auch doof, also, dass das beim zweiten Teil wieder genauso war. Den hat man ja im ersten Teil abserviert, da fand ich schon etwas komisch. Also es hätte für meinen Geschmack jetzt auch nicht sein müssen. Im zweiten Teil.
Aber Andreas, wurden schon ein paar Fragen gelöst aus Arkham Asylum und City? Also was zum Beispiel aus Killer Croc wurde, was mit, wie heißt dieses Schleimvieh, was du in die Grube da schmeißt?
Ah, das Schleimvieh, was man in die Grube wirft. Okay.
Clayface.
Nee, der kam bis jetzt gar nicht vor. Also es wurden schon ein paar offene Fragen geklärt. Was ja zum Beispiel angedeutet war ja mit diesem die Storyline um den Chirurgen, um den Identity Theft. Das wird zumindest mal aufgeklärt, wenn auch das für meinen Geschmack ein bisschen zu kurz kam. Also dafür, dass sie das so angedeutet haben, war das eigentlich so eher wirklich nur ein ganz kleines Nebenthema. Und was haben wir sonst noch? Der Joker hat eine gewisse Bewandtnis, auch wenn das jetzt halt keiner der Hauptgegenspieler ist, weil geht ja nicht, weil man sieht es ja am Anfang.
Ja, nee, mir geht's halt wirklich nur um Clayface und Killer Croc, weil Killer Croc ist einer der drei möglichen Charaktere, die am Ende von Arkham Asylum diese Kiste da aufsammeln können mit Titan. Und Clayface taucht halt in die, wie heißt die, Lazarusgrube?
Ja, stimmt, aber
in diese Quelle da ab.
Ist aus der Richtung ist bis jetzt noch nichts in dem Spiel gewesen. Also das wäre
echt scheiße, wenn sie das anteasen in den Vorgängern und aber so Mass Effect-mäßig gar nicht geplant hatten, mit denen irgendwas noch zu machen. Weil dann das wäre echt scheiße.
Ey Mist, die Leute haben es gekauft, wir müssen noch einen Teil machen.
Ja, ich weiß nicht. Also da
das ist über Lost hier. Oh scheiße, noch eine Staffel.
Also da kam auf jeden Fall bis jetzt noch nichts. Vielleicht kommt da noch irgendwas. Ich bin ja noch nicht durch. Bis jetzt waren halt auch viele der üblichen Verdächtigen. Ich meine, man hat ja schon direkt in der Anfangssequenz von dem Spiel, sieht man ja hier Two-Face, Pinguin und so. Ja. Das sind alles Nebencharaktere, die einen Kurzauftritt haben, die vorkommen. Es gibt Charaktere, die für das Spiel bis jetzt noch neu sind, die man halt aus den Comics kennt, aber die bis jetzt noch gar nicht thematisiert wurden, die jetzt auch noch drin vorkommen.
Es ist aber auch schön, weil immer die alte Schurkengalerie nochmal aufzuwärmen, das, ja, ihr habt es ja schon bei Arkham Origins gesagt, das hat euch ein bisschen da schon wehgetan.
Ja, vor allen Dingen, ich meine, du hast immer den Riddler mit seinen Rätseln, der immer einen großen Part einnimmt, den hat's bis jetzt immer gehabt. Two-Face und Pinguin waren immer dabei bis jetzt.
Nee, erst Sub-City. In Asylum sind sie kein einziges Mal aufgetaucht.
Ja, da wurden sie aber zumindestens erwähnt, ja gut, ja. Aber die hatten jetzt auch schon eigentlich, schon eigentlich doch sehr im Mittelpunkt gestanden.
Ja, ich spiel's auf Deutsch übrigens und die Synchro kann man sich anhören. Also auch da hat Warner nicht nachgelassen.
Aber gut, wir wollten ja eigentlich gar nicht so viel über Batman reden. Jetzt haben wir so viel über Batman geredet.
Ja. Nur noch eine kleine Anmerkung mit der PC-Version. Es gibt Vergleichs-Screenshots auf NeoGAF. Wie gesagt, die PC-Version sieht interessanterweise schlechter aus als die PS4-Fassung. Und läuft auch extrem beschissen. So beschissen nämlich, dass sie das vom Markt erstmal genommen haben wieder. Das ist noch nie passiert in der Geschichte. Soweit ich das weiß. Und hoffen wir mal, dass PC-Spieler, vor allem die halt wirklich 60 Euro oder so doof waren wie Angry Joe und sich gleich den Season Pass mitgeholt haben, da hoffentlich bald demnächst eine gepatchte Version bekommen.
Ja, und ich hoffe, dass dann gerade...
Ich glaube, gerade das Spiel ist ja auch so ein Punkt, wo man sagen kann, da lohnt es sich echt auf die Game of the Year Edition zu warten, oder? So viel, wie die da angekündigt haben mit irgendwelchen DLCs.
Ja.
So, ich sag mal, wenn man es jetzt nicht so eilig hat, klar, wenn man es jetzt spielen will, dann muss man es sofort holen. Aber so, wenn man sagt, okay, momentan eigentlich weiß ich nicht so 100%, ich glaube, da würde ich eher abwarten.
Ja, vor allem ist der Season Pass halt mit 40 Euro einfach scheiße teuer.
Ja, aber was mich überrascht hat, was jetzt zum Beispiel den Season Pass angeht, ich habe es bei Amazon vorbestellt gehabt. Ich habe ein, zwei Tage nachdem ich das Spiel bekommen hatte, von Amazon die Info bekommen, hier bekommst du einen 10-Euro Gutschein für den Season Pass, wenn du den haben willst. Das hatte mich jetzt sehr überrascht. Das habe ich irgendwie gar nichts mitbekommen, dass sie so eine Aktion hatten.
Ah, okay.
Ich weiß nicht, ob das jetzt nur für die Vorbestellung war. Das ist
typisch, sie haben was gekauft, kaufen sie noch mehr.
Ja. Ja, aber dann zählst du immer noch 30.
Ja, und dann ist halt die Frage, wie viel kriegst du dann halt wirklich? Bis jetzt wurde halt ja nur angekündigt, es soll ja noch ein Missionspaket dann mit Batgirl geben. Und
genau, ja.
Es wurde von, ich glaube, von Skins gesprochen und von Rennstrecken, wahrscheinlich halt irgendwelche Challenges wieder.
Ja.
Tja.
Es gibt auch wieder das Adam West-Kostüm und es sieht immer noch so bescheuert aus.
Es sieht richtig bescheuert aus, ja.
Ach Gott.
Ich muss sagen, diesmal finde ich auch die alternativen Kostüme nicht so geil. Also was ich so an Kostümen da verfügbar habe, weiß ich nicht. Also hatte ich in den Vorgängerspielen schon schönere Outfits.
Ja, ja. Wobei halt auch davon viele DLC waren. Also
ja.
Gucken wir mal, gucken wir mal. Ja, nee. Das war es dann auch von meiner Seite zu Batman.
Okay.
Der dunkle Lord.
Wer möchte sein nächstes Spiel zur Sprache bringen?
Hat jemand noch ein nächstes Spiel? Ich nehme mich nicht.
Ach so, ja, ich könnte zumindest noch eine Sache erwähnen, wo jetzt die Frage ist, inwieweit ihr da jetzt mit einstimmen könnt. Ich habe heute wieder ein klein bisschen StarCraft 2 gespielt. Die neue Season hat ja begonnen. Ich bin ja fleißig am Online-Multiplayer One gegen One. Ja, ich muss da noch sehr viel lernen, mir fehlt einfach die Zeit, um das mir reinzuprügeln, aber ich will es, ich will da besser drin werden und ich versuch's, aber ich bin noch bei weitem nicht so gut, wie ich gerne sein würde.
Ja, der Faszination irgendwie konnte ich mich nie so ganz anschließen, ich weiß nicht. Also StarCraft selber finde ich schön, also gerade auch, dass die neuen Titel ja eine Story haben mit einem Schwierigkeitsgrad verbunden, der so einfach ist, dass man das auch bis zum Ende genießen kann. Aber so diesen Ehrgeiz da entwickeln, da war ich ganz schnell raus irgendwie, weil ich weiß auch nicht. Da mache ich lieber andere Dinge. Aber ich kann nachvollziehen, dass man da sehr viel Spaß drin haben kann. Vor allen Dingen, weil das Spiel, glaube ich, für denjenigen, der sich reinkniet, dann auch belohnend ist, weil man ja wirklich dann besser wird und dann eben auch deutlich besser ist als jemand wie ich, der sagt, okay, ich habe halt keine Lust, mich damit zu beschäftigen.
Ja, das Schöne ist, es gibt so ein schönes Ranglistensystem. Es gibt Ligen, in die man dann einsortiert wird, je nachdem, was für ein Skill man hat. Man bekommt dann Punkte und dann hat man immer eine über einen Zeitraum von einigen Monaten die Möglichkeit, dann möglichst guten Abschluss zu bekommen und dann wird das erstmal wieder resettet und dann wirst du halt wieder neu eingestuft und es ist total motivierend, irgendwie zu versuchen, da weiterzukommen und sich da zu verbessern, aber es ist dann halt schon schwer, weil man doch einiges lernen muss. Man muss erstmal die Rasse, für die man sich entschieden hat, dann erstmal lernen, wie funktioniert die, wie spielt man die, dann muss man irgendwie Build Orders lernen, man muss gucken, was macht am meisten Sinn zu spielen und dann mit den Einheiten klarzukommen, was für Fähigkeiten die haben und dann auch vor allen Dingen, was mit das Wichtigste ist, ist dann halt den Gegner zu lesen, zu gucken, was macht der Gegner und darauf dann halt den richtigen Konter zu finden und da spielt natürlich sehr viel Erfahrung mit und da wird's dann richtig knifflig. Aber das ist halt interessant, wenn du dann halt so eine Partie dann siegreich beendest, fühlst du dich halt einfach super, super gut.
Ja, ja, ich sag mal, das, was du da vorgeschlagen hast, habe ich eigentlich konkret gemacht. Ne? So Gegner gelesen, was macht er? Er ist besser. Meine Konsequenz, ich schalte aus. Also das ist,
ich muss sagen, also bei den ersten Matches bin ich ja ziemlich übel vertrimmt worden. Man muss ein bisschen Frustresistenz haben, gerade so am Anfang. Was mir sehr geholfen hat, war dann einfach Videos gucken von verschiedenen Build-Orders, so erstmal überhaupt reinkommen. Ich habe mir
Das ist schon so aufwendig.
Ich habe mir Trainingsvideos irgendwie angeguckt, ja. So von wegen, wie viele Drohnen produzierst du, wann baust du welches Gebäude und da habe ich mir erstmal so ein paar Basistaktiken rausgesucht und darauf aufbauend kannst du dann halt kreativ werden und an eigenen Ideen basteln, aber du brauchst halt erstmal so eine Basislinie, an der du dich orientieren kannst und damit musst du dann halt erstmal trainieren, weil du brauchst ja dann auch die Hotkeys, die musst du dir reinprügeln, weil nur mit Maus spielen, da bist du einfach viel zu langsam. Du musst halt auch sehr schnell sein, also musst du dann halt das meiste auch mit Hotkeys machen und das erstmal drauf zu kriegen, ist ja auch, dauert erstmal einen kleinen Moment.
Ja, das ist irgendwie echt so die Sache. Ich meine, ich spiele ja eh nicht so super gerne online, aber wenn ich dann mal eine Runde Titanfall spiele oder von mir aus auch bei Forza mal ein bisschen mitfahre, da weiß ich halt, mit ein bisschen Übung, und ein bisschen Übung heißt, man fängt abends an und steigert sich dann innerhalb der nächsten Stunde, ja, da lande ich auf jeden Fall irgendwo im Mittelfeld oder so. Aber zumindest werde ich nicht Letzter. Und eben bei allen Erfahrungen, die ich da bisher gemacht habe bei StarCraft, und ich habe es ja auch ein bisschen zumindest probiert, da war halt einfach, ohne eben die Arbeit, die du jetzt gerade beschrieben hast, und in meinen Augen ist das eher Arbeit dann als Vergnügen, sich da reinzuknien, da ist man da dermaßen hoffnungslos auf einem verlorenen Posten irgendwie. Aber gut, wie gesagt, ich kann es nachvollziehen, dass man da Spaß dran haben kann, wenn man das so gerne mag und sich da reinknien will, aber
ja, irgendwie, ich weiß auch nicht, woher das kam. Ich bin total angefixt worden und habe damit angefangen und komme da jetzt momentan auch schwer von los. Also ich bin mir auch sehr viel über Twitch dann halt Streams am Anschauen von den verschiedensten Turnieren, denn es gibt ja sowas von viele StarCraft 2 Turniere. Das ist ja Wahnsinn. Und da war jetzt halt gerade zuletzt ja auch die zweite Season von der World Championship Series in Toronto, und das ist einfach Wahnsinn, wenn du dann halt die Pro-Spieler da siehst. Ach, das ist ein Skill, den die da zeigen, das ist krass.
Das ist irgendwie so typisch Blizzard, die finden ja nie den Mittelweg, ob das jetzt ein WoW ist von mir oder ein StarCraft oder ein Diablo, die sagen ja immer direkt, wenn du hier ein bisschen was reißen willst, gib mir all deine Freizeit und am besten nimmst du nur noch Urlaub oben drauf. Das ist irgendwie so, ja, quasi ein Stundengrab ohne Ende.
Ja.
Ein sehr belohnendes, muss man dazu sagen. Also wenn man sich da einfindet, ich habe ja lang genug geradet, es ist schon sehr spaßig, aber es ist einfach auch sehr, sehr exklusiv, weil dadurch, wenn man da voll mitmischen will, hat man wenig Zeit für anderes. Ich bewundere sowieso. Hast schon hier Dings durchgespielt, Witcher, dann Batman, schon halb versnackt. Profi-StarCraft-Spieler.
Aber von wegen, Profi-StarCraft-Spieler. Durch Witcher und durch Batman habe ich ja keine Chance, da vernünftig zu trainieren. Ich würde gerne viel mehr. Ich merke halt einfach, dass ich nicht wirklich weiterkomme, weil ich dann alle paar Tage, dann setze ich mich da mal da ein, zwei Stunden dran. Aber so kommst du nicht weiter. Ich müsste eigentlich am Tag so eine feste Stundenzahl haben, damit ich da wirklich weit komme.
Und das deswegen ja. Bin ich Singleplayer-Spieler. Und ich komme auch so nicht hinterher. Ja, ich verstehe die Faszination dahinter, aber das ist absolut nicht meins, muss ich gestehen. Also ich mache das eher so, ich spiele jetzt Batman und das nebenbei kann ich schon das J-Stars spielen, weil das halt ein Prügelspiel ist und da geht's jetzt nicht so unbedingt um Fortschritt. Und ja, die hast du halt irgendwann einfach durch. Und dann musst du nicht sagen, oh, jetzt muss ich mich aber mit Andreas messen, dass ich irgendwie 3 Sekunden schneller das Batmobil gefahren bin als er. Und deswegen
bin ich... Ja, was du dafür brauchst, ist ein Pro-Controller.
Ja, genau.
Ja, ja.
Da ist der Preis jetzt übrigens raus, oder hat sich jetzt bestätigt, tatsächlich hier für die Xbox, dieser Pro-Controller kostet 150 Euro. Den kann man jetzt vorbestellen seit gestern oder heute.
Okay.
Bei Amazon. Was für ein Preis für einen Controller, ne?
Ja,
also ich glaube, ich werde mir den aus Neugierde sicherlich mal angucken im Laden. Aber wenn das nicht irgendwie so in Plastik gegossenes Handgold ist, dann werde ich die mal schön stehen lassen.
Das ist ein stolzer Preis, auf jeden Fall. Ich meine, ich finde es schon ziemlich geil, das Ding, was sie da alles zu gesagt haben. Das ist natürlich schon, man möchte es haben, aber der Preis ist natürlich so eine gewisse Hürde. Aber tja, ist die Frage, ob einem das dann wert ist.
Ja.
Ja, es ist eine Frage, die man sich nur selber beantworten kann. Aber gerade wir haben letztens noch über Preise für Virtual Reality Headsets gesprochen und wo wir dann so die Schallgrenze gesetzt haben bei 250, 300 Euro und die nehmen jetzt für so einen blöden Controller schon 150. Das ist schon heftig, ne? Naja.
Ja, ja. Ja, und ich bin, das wird Thomas bestimmt freuen, tatsächlich mittlerweile am Gucken wegen der Xbox One.
Oh,
ja, ja.
Das freut mich. Ja, für dieses Weihnachten, wir hatten ja auch beim E3-Podcast drüber gesprochen, ich meine, dieses Jahr tatsächlich, was die Exklusivspiele angeht, es lohnt sich richtig, da zum Weihnachtsgeschäft einzusteigen, ne?
Ja, ich hätte also halt immer noch auch Bock auf das Rise, das kostet ja mittlerweile, kriegst du das hinterhergeschmissen. Das Forza Horizon 2, wenn jetzt das Neue rauskommt, geht das bestimmt auch nochmal ein bisschen im Preis runter. Rare Replay, da gibt's ein paar Titel, die ich nachholen wollte.
Oh, göttlich,
ja. Ich stehe kurz davor, glaub mir. Nicht mehr lang.
Was muss ich machen, damit du dir jetzt eine kaufst?
Schenk mir ein Spiel. Dass ich schon ein Spiel im Regal habe.
Ja, das lässt sich einrichten.
Oh, wow.
Vorsichtig.
Und wenn's Rises. Oh Mann. Ja, nee, also wie gesagt, ich stehe wirklich kurz davor. Es gibt nur noch so ein, zwei Hürden, die mich davon abhalten, die eher kleinerer Natur sind. Und wer weiß, vielleicht steht Ende nächsten, übernächsten Monats, also ich habe nächsten Monat Geburtstag, deswegen sieht es da besser aus.
Denk an Ori and the Blind Forest. Das ist so nett animiert, das müsste dir auf jeden Fall auch gefallen.
Ja, ich bin kurz davor. Ja. Ich berichte, sobald das passiert ist.
Mach das. Dann können wir wieder mal eine Online-Runde da machen.
Ja, gerne, gerne.
Ja, ja, das Spiel, was ich momentan noch zocke, was aber nicht auf der Konsole leider läuft, sondern am PC, ist ein Spiel, was sehr kontrovers diskutiert worden ist, was mir aber oder mich deswegen natürlich neugierig gemacht hat und was mir auf jeden Fall auch Spaß gemacht hat bisher. Und ja, das Spiel, wovon ich rede, ist Hatred.
Hasst uns alle.
Nicht nur euch alle, auch die anderen.
Oh, nein, je.
Also ja, das Spiel habe ich quasi im Vorfeld konnte man sie backen, das habe ich gemacht und das war auch gut so, weil sonst hätte man es nicht mehr bekommen, zumindest nicht auf legalem Wege irgendwie, weil man sich kurzerhand entschlossen hat, das dann ja auf Steam in Deutschland gar nicht herauszubringen und ja, wenn man es aber schon registriert hatte, so wie ich vorher, dann konnte man es dann einfach runterladen. Das Spiel ist ja so ein, wie nennt man es, irgendwie Top-Down, auf jeden Fall ein Shooter oben aus isometrischer Perspektive mit zwei Sticks, ein Twin-Stick-Shooter, wo man mit dem linken die Figur steuert, mit dem rechten gibt man die Richtung vor, wo man hinballert. Man hat verschiedene Waffenarten in dem Spiel, Shotgun, Pistole, MG und man kann nachher auch noch mit Fahrzeugen durch die Gegend fahren. Außerdem gibt es natürlich ein Messer. Ziel des Spiels ist eigentlich, dass man morgens als übel gelaunter Geselle bei rockiger Musik aufgewacht ist und dann einen kleinen Amoklauf in der Stadt startet und im Verlauf des Spiels dann zu einem Atomkraftwerk hinfährt, um dann dort mal der Umgebung den Rest zu geben. Also so ein klassischer Amokläufertag und ja, macht auf jeden Fall insofern finde ich Spaß, weil die Interaktion so mit der Umgebung schon sehr cool ist. Also dieses Gefühl, ich renne durch die Nachbarschaft und verbreite Angst und Schrecken, hat das Spiel schon aufgefangen. Vor allen Dingen, weil man alles kaputt machen kann. Also ich hatte eben schon gesagt, ich mag Skyrim, weil man da eben jeden einzelnen Gegenstand bewegen kann und das Gefühl hat, in einer real existierenden Welt zu sein. Und zumindest das gibt einem das Spiel da auch. Also wenn man da in ein Haus reinläuft, man kann gewisse Punkte zum Explodieren bringen, dann fliegen die ganzen Regale durch die Gegend, die ganzen Blätter und Bücher flattern herum oder man macht mal so einen Party-Crasher, wo die Leute lustig am Tanzen sind und rennt da in die Bude rein. Also vom Prinzip her so dieses Gefühl des Amoklaufs, wie man sich das aus spaßiger Sicht vorstellt, das wird da voll aufgefangen. Ist wie gesagt, nicht zum Nachahmen geeignet, aber unter dem Spaßaspekt, wie man auch einen Actionfilm sieht, finde ich das Spiel durchaus gelungen. Und ich habe es jetzt so gut halb durch. Was etwas weniger gelungen ist, ist die Steuerung der Fahrzeuge in dem Spiel. Das hat mich schon fast an Halo erinnert, war jetzt nicht ganz so prall, aber so dieses Gefühl, mit der Figur rumzulaufen und zu schießen und auch anzuvisieren, das klappt alles ganz gut. Wobei das Spiel auch relativ schnell schwierig wird. Ich habe es jetzt auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad und der ist für mich auch schon fordernd, muss ich sagen. Also gerade wenn nachher so die ganzen SWAT-Teams und so anrücken, weil man kann da nicht allzu lange ungestört in der Nachbarschaft rumlaufen. Da wird es dann schon etwas schwieriger. Man muss auch dann mit der Munition schon fast so ein bisschen haushalten, weil man die einfacheren Gegner dann am besten eben dann mit Pistolenschüssen erledigt und eben sich dann MGs und Schrotflinte dann für die besser gerüsteten Gegner aufbewahrt. Ganz nett ist übrigens, dass man jederzeit im Spiel seine Health-Leiste wieder auffüllen kann. Das macht man, indem man die Leute, so wie man es auch aus den Promo-Videos kennt, quasi absticht. Also jeden, den man angeschossen hat, da kann man hinlaufen und dann dem quasi mit einem Messer den Rest geben und das, so wie es in so einem Spiel passend ist, füllt dann die Heldsleiste auf und gibt quasi so eine Art Bonus-Belohnungssystem. Also je grausamer man ist, desto gesünder lebt man in diesem Spiel. Ja. Ja, gibt es irgendwelche Fragen von euch zu diesem abartigen Schwachsinnspiel?
Findest du die Kontroverse darum gerechtfertigt? Weil wenn ich drüber nachdenke, alles, was du beschrieben hast, mache ich auch in GTA.
Richtig. Also ich sag mal, es ist ja ausschließlich, also viele sagen ja, also gerade wenn man das Spiel jetzt moralisch betrachten will, dass man bei GTA, das ist ja alles nicht notwendig, wenn man das machen will bei GTA, da macht man es, wenn man es machen will, und hier ist es ja Spiel, Zweck und Ziel, aber ja, du hast schon recht, also vom Prinzip her zeigt einem das Spiel jetzt nichts, was man nicht in irgendwelchen Aspekten so schon in anderen Spielen gesehen hat, diese, sag ich mal, Zusammenstellung und diese Konsequenz, die dieses Spiel mit sich bringt, ist da vielleicht einzigartig, aber in meinen Augen ist es trotz allem, wenn man es, sag ich mal, in erwachsenen Hände gibt, die damit vernünftig auch dann umgehen, eigentlich auch nur ein ganz normales ab 18 Spiel eben, was einen Amoklauf simuliert, ja.
Ja, es ist irgendwie, ich meine, ob ich jetzt da bei einem GTA jetzt gerade auch noch mit dem Rampage-Sachen so, wenn ich da jetzt einfach rumlaufe und alles über den Haufen baller, ist im Endeffekt, nimmt sich das Spiel ja das raus und reduziert es einfach darauf. Ist dann halt eher vielleicht die Frage für den Einzelnen, ob man damit dann glücklich ist, das so als gesamtes Spiel zu haben, ob man dann sagt, das ist mir jetzt vielleicht zu wenig, weil von dem, was du mir jetzt erzählt hast, so vom Gameplay her, mag es jetzt interessant klingen, aber eine wirkliche Geschichte in der Hinsicht hast du ja eigentlich jetzt nicht, so wie ich das rausgehört habe.
Doch, die Geschichte ist, dass der Typ eben bei sich zu Hause rausgeht, im Kleinen anfängt in der Nachbarschaft und dann sich irgendwann in den Kopf setzt, zu einem Atomkraftwerk hinzufahren und tatsächlich da alles einzuäschern. Okay, also finde ich schon so, ich meine, das ist sicherlich jetzt keine komplexe Game of Thrones Story, aber
das ist,
ist zumindest mehr Story, als ich erwartet hatte. Weil in den Videos, die man voran abgesehen hatte, sah man ja immer nur diesen Typen durch die Nachbarschaft laufen. Ich hatte eigentlich gedacht, dass das eher so eine Art Wellenspiel ist. Insofern war ich von dem, was da an Story jetzt vorhanden ist, sogar eher positiv überrascht. Aber so ist das, wenn man die Erwartungshaltung da sehr, sehr niedrig anlegt.
Es gibt ja noch so ein Spiel, ist das nicht sogar von den GTA-Machern hier, dieses State of Emergency oder so?
Ja.
Ich hätte gedacht, das schlägt in so eine Richtung, aber so wie du es erzählt hast, scheint es doch noch ein klein bisschen was anderes zu sein, aber sowas hatte ich in der Richtung erwartet.
Ja. Ich meine, jeder hat ja auch an anderen Dingen Spaß, aber ich sag mal, bei mir hinterlässt das Spiel quasi dieses gute Gefühl, mal was Böses tun zu dürfen und die Sau rauszulassen, und das macht es eigentlich ganz passabel. Und ich sag mal, wenn man daran Spaß hat an solchen Dingen, dann ist das sicherlich genau das richtige Spiel für einen. Wenn man jetzt eher so der Mario-Typ ist und Lust hat auf Harmonie, dann ist es vielleicht nicht ganz das richtige Spiel. Ja,
es klingt nach einem Spiel, was ich einlegen würde, wenn ich einen ganz schlechten Arbeitstag hätte. Einfach um Frust rauszulassen. So Postal-mäßig oder irgendwas.
Ja, es ist halt einfach so ein Spiel, es hinterlässt bei dir dieses gute Gefühl, eben was Böses zu tun. Und das, sage ich mal, in einem Rahmen, wo man keinem mit wehtut irgendwie. Das ist, hatte man ja früher, ich weiß nicht, ob ihr das bei Quake 1 und so auch hattet, aber es waren ja alles so Spiele, die so immer an der Grenze des Moralischen lagen und wo man heute drüber lächelt. Ich meine, was ist heute ein Quake 1 oder Quake 2? Aber zur damaligen Zeit, da fliegen Körperteile.
Und, ja, das waren die bösen Spiele, ne? Das.
Ja. Mit dem Unterschied, dass ein Quake 1 und 2 natürlich damals auch technisch und mittlerweile muss man auch sagen, historisch gesehen wegweisend war. Das ist ein Schicksal, was einem Hatred wahrscheinlich erspart bleibt. Aber ja, also wenn man mal die Chance hat, da trotzdem noch irgendwie dran zu kommen, sag ich mal, kann man dann sich das sicherlich mal angucken. Wäre auch tatsächlich ein schönes Konsolenspiel, bestimmt noch etwas runder auch aufgestellt als auf dem PC, weil so rein technisch gesehen ist es zumindest, es läuft sauber, nachdem die da noch ein, zwei Patches nachgeschoben haben, aber ich glaube, es ginge noch ein wenig besser auf Konsolen. Ist halt ein typisches Konsolenspiel eigentlich.
Ja, das Problem ist dann halt eben die Kontroverse um das Ganze drumherum.
Ich würde gar nicht sagen, dass das ein Problem ist. Ich würde einfach sagen, dass das ein sauklarer Schachzug von denen war, weil niemand spricht jetzt mehr von Hatred. Niemand kümmert das mehr. Und das war so clever kalkuliert von denen, einfach zu sagen, jupp, das kommt in einem halben Jahr raus. Wir zeigen euch den brutalsten und abgefucktesten Trailer. Und jetzt ist es raus und niemand spricht mehr drüber. Also das ist das war so eine Fake-Kontroverse und alle, die sich darüber aufgeregt haben.
Das hat ja nichts gebracht, außer dass du dann halt einmal vielleicht die Verkäufe gehabt hast, aber so wie ich das jetzt gerade verstanden habe, ist das ja nie richtig offiziell rausgekommen und ist jetzt so auf legalem Wege kaum zu bekommen.
Ja, aber du hattest Deutschland, ja die in Deutschland, das muss man ganz klar sagen. Ne? Also ich glaube in Deutschland, in Japan eventuell und in Australien auf jeden Fall. Ja. Da ist es, sage ich mal, nicht rausgekommen. Aber im Rest der Welt kann man es natürlich ganz normal kaufen.
Ja, damit hattest du zumindest für die, weißt du, weil wenn das einfach so rausgekommen wäre, hätte es nie eine Kontroverse gegeben. Hätte einfach gesagt, ja, ist wieder ein scheiß Vorbestellerspiel gewesen. Okay, nächstes. Und so haben sie halt durch die Kontroverse einfach nochmal ein paar Verkäufer hinzubekommen. Weil
Und es war ja auch nicht teuer, 15 Euro hat es gekostet. Also ich finde jetzt manierlicher Preis.
Ist natürlich jetzt auch kein Punkt. Ja, okay.
Wie hätte Thomas von dem Spiel erfahren, wenn es nicht die Kontroverse gegeben hätte, beziehungsweise
stimmt,
halt durch diesen Trailer?
Stimmt, das wäre irgendwo verschwunden in der Spieleflut. Also,
ja, meine ich ja. Also wie gesagt, ich finde die Kontroverse, die darum entstanden ist, es so, leider Gottes, so sinnlos gewesen, dass er schon wieder clever war.
Aber ist das dann eigentlich nicht, das ist aber dann auch irgendwie wieder eklig, wenn du eine Kontroverse nur deswegen hast, so als Marketing-Ding.
Ja, andererseits, ich meine, das klingt ja so wie bei T-Shirt oder bei einem Adidas-Schuh auch nicht anders. Du kaufst halt den Style mit oder von mir aus bei einem Apple-iPhone. Letzten Endes, das Spiel gibt dir natürlich auch auf eine gewisse Art, so eine Art Lebensgefühl vermittelt durch das Marketing, was im Vorfeld gemacht worden ist halt. Ne? Das ist einfach, das gehört, glaube ich, dazu.
Ja, so eine Kontroverse um der Kontroverse willen. Das erinnert so ein bisschen hier an das Call of Duty, was meine ich, das Modern Warfare 2 hier so von wegen, macht den Terroranschlag am Flughafen und ballert die Zivilisten um und dann...
Genau.
Ja, sowas war, ist das. Nichts anderes. Ganz ehrlich. Ach Gott.
Stimmt, also von der Warte her ist es eigentlich noch nicht mal besser oder schlechter. Die Mission habe ich schon wieder ganz vergessen an dem Flughafen. Ja,
es war so lächerlich als Story-Aufhänger, dann, damit der Krieg da losgelöst wird. Da musst du ja über den Flughafen
und
laufen.
Und war das nicht in der deutschen Version sogar so, dass du nicht schießen durftest?
Du durftest nur auf die schießen, die bewaffnet waren. Du durftest nicht auf unbewaffnete schießen. In internationalen Versionen konntest du alles abballern. In der deutschen Version durftest du dann halt nur auf die bewaffneten Leute schießen. Und dann gab es ja am Anfang noch die große Warnung, so von wegen, möchtest du diese eine Mission denn wirklich auch spielen? Wobei es natürlich schon ein bisschen dumm ist, sie nicht zu spielen, wenn die ganze Story eben auf dieser einen Mission beruht, dass die eben den Ausschlag gibt für den Krieg, der da losbricht. Ja. Wobei das jetzt auch wieder politisch gesehen totaler Blödsinn ist, aber egal.
Ja, das war jetzt... eben ein kurzer Ausflug hin zu den Gewaltspielen.
Ja.
Ja.
Ja, und zur Not taucht Batman auf und gibt ihm den Rest. Dem Namenlosen. Ich glaube, der hat keinen Namen. Und, oder beziehungsweise sein Name spielt keine Rolle.
Ja, es ist ja wahrscheinlich wie bei Postal, wo es dann einfach der Postal-Dude ist oder so.
Ja.
Ich verstehe nicht, warum es bis heute kein Bud Spencer und Terence Hill Prügelspiel gibt. Das wäre, glaube ich, auch der Reißer, oder? Irgendwas, wo man so mit Bud Spencer durch die Gegend zieht und dann auch Horden von armen Cowboys verdrischt, könnte ich mir sehr spaßig vorstellen, ja.
Was für eine Überleitung.
Ihr seid nicht so die Bud Spencer-Fans.
Es ist lange her, dass ich die gesehen habe. Ich fand sie zumindest als Kind unterhaltsam. Ich weiß nicht, wie ich sie heute aufnehmen würde. Keine Ahnung.
Ja, die sind wie ein guter Wein, die gehen.
Wir nehmen dich beim Wort.
Ja, mach das.
Also noch eine, vielleicht einfach dann eine Hatred-Mod, wo du dann einfach mit Bud Spencer da durch die Gegend läufst und dann alle einfach verdrischt mit den Fäusten.
Ja, das wäre nett. Aber nö, so als neuer Kratos quasi. Das wäre was.
das ist eine interessante Vorstellung. Ja, gut.
Ja.
Ja. Muss man direkt in großen Dimensionen denken, wenn man von Bud Spencer und Terence Hill redet. Hier nicht hier so Hatred-Minispiel, sondern God of War. Naja,
das wird auf jeden Fall ein interessantes Kickstarter-Projekt, denn da wird es, denke ich, zu finden sein.
God of Fists. Das sind die
God of Fists.
Nein.
Hört sich aber... Das hört sich schon fast eher nach einem Porno.
Ja, also wir sollten den Titel...
Da muss man für die Porno-Version aber nicht mal den Titel ändern. Seht es so.
Das stimmt.
Hat man gleich zwei Fliegen mit einer Klappe.
Okay.
Ja, ein Double Feature.
Ja.
Ja. Zwei ja, ich Hörer. Glaube, damit sind wir dann auch an einem, sind wir quasi am Ende angekommen.
Wir sind jetzt wirklich hier am Podcast. Tiefpunkt angekommen von allem.
Ich, was? Die Götter der Fäuste. Ich weiß nicht, woran du denkst, mein Freund.
Das möchte ich dir jetzt gar nicht ausführen.
Ach Gott. Okay. Ja, dann würde ich sagen, nächste Woche wieder mit dem Hauptthema. Was genau, wissen wir noch nicht. Wie gesagt, vielleicht ist Batman schon dran, aber da brauche ich vielleicht noch ein bisschen länger. Oder wir finden ein anderes kleines, nettes Thema. Und ja, da lassen wir uns auch überraschen. Ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, was ihr so derzeit zockt, beziehungsweise ob ihr eines von den Spielen zockt, die wir angesprochen haben in dieser Folge. Vielleicht zockt auch einer von euch noch Hatred. Wäre auch interessant zu wissen. Und ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns für diesen Freitag, für diesen eher kurzen Freitag. Bis zum nächsten Mal, euer Maurice.
Macht es gut, euer Andreas.
Bis zum nächsten Mal, ciao, euer Thomas.